Alben für die Ewigkeit.
Hallo, ich bin Stefan Kleiber. Am Anfang von Joyride steht eine Aufforderung. Die Stimme, die sie verkündet, stammt von Dave Edwards, der damals Tourmanager bei Roxette ist und der das Album mit dem Titelsong nicht nur eröffnen, sondern im letzten Stück Perfect Day auch beschließen darf. Der Satz "Come on, join the joyride, everybody" birgt ein Versprechen, dass das, was jetzt kommt, eine Vergnügungsfahrt wird. Eine Spritztour, so könnte man den Begriff auch übersetzen. Und was das betrifft, hält Joyride das Versprechen ein, das in seinem Namen steckt. Es anzuhören macht zuallererst mal großen Spaß. Trotz einiger Balladen, die rein inhaltlich gesehen natürlich gar nicht so spaßig sind. Aber sogar diese Balladen gehen als potenzielle Hits durch. Praktisch alle Titel des Albums tun das. Die überragende Hitdichte auf Joyride reißt alles wieder raus. Es hat schon mal eine schwedische Band gegeben, bei der das ein, vielleicht das entscheidende Qualitätsmerkmal war und die ihr Schaffen im Jahr 1982 bis auf Weiteres eingestellt hat. Die Rede ist von ABBA, die in der Musiklandschaft eine riesige Lücke hinterlassen haben. Ein Vergleich wäre vermessen. Roxette können und wollen nicht in diese Fußstapfen treten. Niemand kann das. Und doch wird es ihnen immer wieder angedeutet, sind sie diejenigen, die allein ihrer Herkunft wegen am ehesten für so etwas wie eine Nachfolge in Frage kommen. Ihr drittes Album Joyride liefert die besten Erklärungen, warum das so ist, warum es zwischen den Bands mehr Parallelen gibt, als man denkt, und warum dieser Vergleich, so naheliegend er sein mag, trotzdem unfair bleibt. Hello, you fool, I love you. Eines Tages findet Per Gessle, die eine Hälfte von Roxette, diese Notiz auf seinem Klavier. Seine Freundin und seit 1993 Ehefrau Åsa Nordin hat sie ihm hinterlassen. Per Gessle liebt solche Referenzen, kleine Details, die der Musik Persönlichkeit und ein Mehr an Bedeutung verleihen. Zum Beispiel stammt der Bandname, auf den sich so viele internationale Fans keinen Reim machen können, von den englischen Pubrockern Dr. Feelgood. Die bringen 1974 ihre erste Single Roxette raus. Im Song ist das der Name einer Frau, deren Partner sie der Untreue überführt. Oder nehmen wir Paul McCartney von den Beatles, der das Songschreiben mit John Lennon in einem Interview als "A Long Joyride" bezeichnet. Schon steht der Albumtitel fest. Beim Vorgänger Look Sharp läuft es ähnlich. So heißt 1979 auch das Debütalbum des britischen Singer-Songwriters Joe Jackson. Aber weil Per Gessle den Titel cool findet, übernimmt er ihn. Look Sharp ist für das Duo Roxette der internationale Durchbruch. Die Geschichte ist legendär, wie die Single The Look plötzlich die Radiolandschaft der ganzen USA aufmischt, nachdem ein College-Student das Album aus seinem Schwedenurlaub mitbringt und einem Sender in Minneapolis ausleiht. Allein das wäre eine ausführlichere Betrachtung wert. Und schon hier sind wir bei einer weiteren Gemeinsamkeit mit ABBA. Um die Geschichte von Roxette zu erzählen, eignen sich prinzipiell viele ihrer Alben. Das Debütalbum Pearls of Passion, dessen Nachfolger Look Sharp, sogar das vielfach gelobte, aber oft missverstandene Touralbum Tourism von 1992. Aber es gibt gleich mehrere Gründe, warum Joyride das Album ist, mit dem man am besten in den Bandkosmos einsteigen kann. Da wären erst einmal die Zahlen. Look Sharp ist der Durchbruch, Joyride ist das Monument. Mehr als 2,2 Millionen Mal verkauft es sich allein in den ersten 4 Wochen nach Veröffentlichung. Bis heute sind daraus mehr als 11 Millionen geworden. In vielen Ländern, einschließlich Deutschland, gehört es zu den meistverkauften Alben aller Zeiten. Das mag damit zu tun haben, dass die Plattenfirma ordentlich Druck auf die Band ausübt. Man möge doch bitte dafür sorgen, dass das neue Album ein garantierter Erfolg wird. Schließlich hat sich EMI Records allein die Werbung vor Veröffentlichung fast 2 Millionen US-Dollar kosten lassen. Per Gessle begegnet dem damit, dass er gedanklich an die Kompositionen so rangeht, als hätte er es mit einem Best-of zu tun. Auch das kennen wir so schon von ABBA, dass jeder Song für sich immer ein neuer Hit sein soll. Vor allem aber lässt er sich von den Plattenbossen nicht aus dem Konzept bringen. Er und Sängerin Marie Fredriksson setzen sich erfolgreich gegen die Forderung zur Wehr, die Aufnahmen nach Los Angeles zu verlagern, um das Ergebnis amerikanischer hinzubekommen. Roxette wollen lieber ihren eigenen Sound finden und dazu bei ihren Leuten in Schweden bleiben. Mit denen hat schon die Arbeit an den Demos gut funktioniert. Der Ort, an dem sie entstehen, heißt tatsächlich Tits and Ass, ein Aufnahmestudio im schwedischen Halmstad, ungefähr auf halber Strecke zwischen Malmö und Göteborg. Per Gessle hat es zusammen mit seinem Kollegen Mats Persson eröffnet. Jetzt, im Februar 1990, schrauben die zwei an insgesamt 10 Demo-Versionen. 3 Wochen später hilft Marie Fredriksson beim Überarbeiten und steuert jetzt auch Gesang bei. Bis Ende April kommen so mehr als 25 Songs zusammen. Einer der ersten ist Physical Fascination, der sich auf dem fertigen Album dann so anhört.
Shake it up, this love divine.
Im Mai 1990 geht es dann eben nicht nach L.A., sondern in die EMI Studios nach Stockholm, wo das Album gemeinsam mit Produzent Clarence Oeverman über einen Zeitraum von etwa einem halben Jahr fertiggestellt wird. All das erklärt vielleicht, warum Joyride gegenüber dem Vorgänger einen so deutlichen Sprung macht, was Songwriting und Produktion angeht. Eines der großen Talente von Roxette ist es, dass sie ihren Sound immer genau darauf ausrichten können, was der Markt gerade will. Look Sharp ist mit seinem exzessiven Gated Reverb im Schlagzeug und den zahllosen Synthesizer-Klängen derart kompromisslos auf die 80er Jahre getrimmt, dass es stellenweise fast schon ironisch wirken kann, wenn einem der Kontext dazu fehlt. Auch wenn die Band somit darauf verzichtet, ihrer Zeit voraus zu sein, Joyride klingt nur 3 Jahre später deutlich moderner und ist wegen des konstanten Ohrwurmcharakters auch resistenter gegen den Eindruck, dass einzelne Songs gegenüber anderen stark abfallen. Dass das nicht passiert, ist übrigens hier nicht allein Per Gessles Verdienst. Auf sein Konto geht zwar der weit überwiegende Teil des Roxette-Katalogs, immerhin wird Sängerin Marie Fredriksson hier und da als Co-Autorin genannt, doch Joyride hält einen der seltenen Momente fest, in denen sie sich als alleinige Komponistin betätigt, beim Song Watercolors in the Rain. Per Gessle findet, das sollte sie eigentlich häufiger tun, weil es mehr Antworten zulässt auf die Frage, wer Roxette sein können und was man von ihnen erwarten darf. Find a place to settle down. Get a job in a city nearby. Watch the trains roll on. I've been running all my life seems I've been running all my life like watercolors in the Roxette-Songs von Marie Fredriksson wird es in der Folge immer wieder geben, aber sie bleiben die Ausnahme. Und selbst bei Watercolors in the Rain ist der Text dann doch wieder ein alter von Per Gessle. Fredriksson fühlt sich nur in der schwedischen Sprache wirklich zu Hause, wie ihre Soloalben verraten. Nur eins davon ist auf Englisch, und zwar auch wegen der besonderen Umstände. Im Jahr 2002 diagnostizieren Ärzte bei ihr einen Hirntumor. The Change ist 2 Jahre später ihr erstes Werk nach der kräftezehrenden Behandlung. Und unter anderem beim Schreiben hat sie Hilfe von ihrem Ehemann und langjährigen Produzenten Mikael Bolios. Auch von Per Gessle gibt es übrigens zahlreiche Soloalben. Wir stellen fest, beide Teile des Duos haben eine musikalische Vergangenheit. Schon bevor sie sich Mitte der 80er Jahre als Roxette zusammenschließen, sind sie in ihrer Heimat mehr oder weniger gemachte Leute. Gessle ist zusätzlich Frontmann von Jelene Tider, einer der erfolgreichsten schwedischen Bands überhaupt. Und daher stammt wohl auch sein Händchen für eingängige Melodien. Kritiker mögen solche auf Durchhörbarkeit getrimmte Musik nach Popformel eher nicht. Tiefgang und intellektueller Anspruch sind die Devise. Am 4. September 1991, ein knappes halbes Jahr nachdem das neue Roxette-Album in die Läden gekommen ist, startet die dazugehörige Join the Joyride Tour. Mehr als 1,7 Millionen Menschen werden sich insgesamt die 100 Konzerte weltweit ansehen, bevor die Tour im Sommer 92 endet. Die Los Angeles Times schreibt zu einem der Auftritte, Marie Fredriksson vergeude ihr Gesangstalent an die simplen und durchschaubaren Roxette-Songs. Die Fans und wohl auch Fredriksson selbst sehen das freilich anders. Ein Fan-Favorite auf der Tour ist unter anderem die 2. Single Fading Like a Flower. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. Rockballaden wechseln sich auf Joyride häufig mit den eher schnelleren Titeln ab und stecken doch voller musikalischer Energie. Es ist praktisch unmöglich, das Album bewusst durchzuhören, ohne noch Tage später wenigstens eine der Melodien im Ohr zu haben. Insofern ist Per Gessles Einschätzung vielleicht nicht ganz zutreffend. Er meint nämlich, Roxette hätten Glück gehabt, dass es zwischen Look Sharp und Joyride noch den Film Pretty Woman gegeben hat. Für den haben Roxette nämlich eine Version ihres Songs It Must Have Been Love zum Soundtrack beigesteuert. Gessle meint, so sei die Welt gar nicht erst dazu gekommen, Roxette zu vergessen. Spätestens mit Joyride hätten sie sich auch ohne diese Vorgeschichte schnell wieder zurück in die Köpfe gespielt. Zumal den Stücken deutlich anzumerken ist, dass sich keiner im Team vom Erfolgsdruck des Labels die Laune hat verderben lassen. Das passiert eher später, wegen einer anderen Entwicklung. Ende 1991 kommt es im US-Umfeld der EMI zu einigen Fusionen und Umstrukturierungen. In der Folge werden mehr als 100 Personen entlassen. Und es steht zumindest der Vorwurf im Raum, dass die beiden noch ausstehenden Singles nicht mehr so intensiv beworben werden wie zuvor. Was stimmt, ist, dass ihre Chartpositionen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Das betrifft zum einen Spending My Time, den wir vorhin schon gehört haben und der laut Gessle mit ein bisschen mehr Unterstützung vom Label der größte Roxette-Hit aller Zeiten hätte werden können, und zum anderen Church of Your Heart, der ausnahmsweise auf Liedgesang von Marie Fredriksson verzichtet. Übrigens unterscheidet sich die Titelliste von Joyride je nachdem, welches Medium für welche Region man vor sich hat. Church of Your Heart fehlt auf den Vinylpressungen, die alle insgesamt nur 12 der 15 offiziellen Songs enthalten. In anderen Fällen wäre das nicht immer dramatisch, doch da sich Joyride mit diesen Auslassungen irgendwie unvollständig anfühlt, lohnt sich die CD-Ausgabe wirklich. Dann sollte man allerdings aufpassen, dass man nicht die Nordamerika-Version davon abbekommt, denn die wiederum lässt, genau wie auf Schallplatte, den Song I Remember You weg. Wer eine vollständige Vinyl-Ausgabe sucht, wird erst seit kurzem fündig. Alle fehlenden Titel gibt es auf der 30 Jahre Jubiläumsausgabe von Joyride. Zwar nicht in der richtigen Reihenfolge, dafür aber mit umso mehr Zusatztiteln, nämlich jede Menge Demos und frühere Versionen, anhand derer sich wie immer der Weg zum fertigen Song ganz besonders gut nachvollziehen lässt. Die Albumtitel auf dieser Edition sind remastered, genau wie die Versionen in den Streaming-Portalen. Das ist vielleicht eine nicht ganz unwichtige Info. Zwar genießen die Remaster von Roxette insgesamt einen ganz guten Ruf, weil sie Details besser herausarbeiten sollen. Manche sagen aber auch, die Songs sind vor allem lauter geworden. Für alle, die auf den Originalklang von damals Wert legen, ist die ursprüngliche CD-Fassung daher die bessere Wahl, zumal die für kleines Geld zu haben ist. Roxette sind nicht deshalb erfolgreich, weil sie jemandem nachfolgen, sondern weil sie ihren eigenen Weg gehen. Zumal in der Musik eine Begeisterung für das eigene Tun und eine Aufrichtigkeit mitschwingen, die sich nur schwer wegdiskutieren lassen. Roxette umwehen, soweit das bekannt ist, keine größeren Skandale. Es gibt keine Intrigen, keine Starallüren, keine verwüsteten Suiten. Und apropos, Per Gessle ist Mitinhaber eines Hotels an der schwedischen Westküste. Auf Vorschlag seiner Frau hat er dort einen Teil seiner Ferrari-Sammlung ausgestellt. Das kann man genau so lange großkotzig finden, bis man ihn selbst über die Autos reden hört. Wie er eins davon in einer Fernsehserie sah und es für das schönste Fahrzeug der Welt hielt. Wie er sich vor allem für die Kinder freut, die in seiner Ausstellung leuchtende Augen bekommen. Und überhaupt, er sei ja eigentlich kein Sammler, das sei einfach passiert, er könne sich so schwer von den Autos trennen. Er habe einfach Glück gehabt, dass er sich all das hat leisten können. Und so wie er es sagt, fällt es schwer, es ihm nicht abzunehmen. Anders als bei ABBA gibt es bei Roxette auch keine Beziehungskisten, die die Arbeit im Studio lähmen könnten, weil eine Beziehung nicht existiert. Manche versuchen, ihnen eine anzudichten, noch dazu werden sie ständig danach gefragt. Roxette spielen das Spiel mit und inszenieren sich gelegentlich sogar als Geschiedene, nur um dann Minuten später in Gelächter auszubrechen. Das Verhältnis zwischen Marie Fredriksson und Per Gessle, das weiß man, ist nicht immer einfach. Aber es ist auch nie so kompliziert, wie es hätte sein können, wären jemals echte Gefühle im Spiel gewesen. Als der Nachhall der 90er Jahre verklingt, sind auch Roxette allmählich nicht mehr überall. Dennoch lehnen sie beharrlich und weithin erfolgreich ab, sich dem Status als Band ihrer Zeit zu ergeben. Da sie nie ganz verschwinden, unterschätzt man manchmal, mit welcher Omnipräsenz sie das Jahrzehnt mitgeprägt haben. Auch danach werden einzelne Songs, wie etwa Milk and Toast and Honey, immer wieder zu Radiolieblingen, obwohl sie in den Charts kaum Eindruck hinterlassen. Mit einem Blick auf die Liste der meistverkauften schwedischen Künstler wird schnell klar, die Mission ist erfüllt, auf die sie die Musikwelt mehr unfreiwillig geschickt hat. Auf ABBAs Seite stehen noch immer doppelt so viele Tonträger, bei Roxette sind es je nach Quelle bis zu 80 Millionen. Dazwischen steht niemand. Selbst konservative Schätzungen rücken sie damit in die Nähe von Aretha Franklin, Kiss, The Police, Robbie Williams. 2016 endet Roxettes Reise zu den Bühnen der Welt. Am 18. April verkündet Marie Fredriksson, dass sie auf Anraten ihrer Ärzte keine Live-Konzerte mehr geben wird. 2019 verliert sie ihren Kampf gegen den Krebs. Sie ist 61 Jahre alt. Es stellt sich heraus, nach mehr als 30 Jahren mit Roxette wird es Per Gessle nicht gelingen, loszulassen. Einige Zeit geht ins Land, dann macht er weiter. Zuerst als PG Roxette mit vielen alten Weggefährten, seit Mai 2024 wieder als Roxette mit Lena Philipsson als Sängerin. Die Fans wissen noch nicht alle, was sie davon halten sollen. Klar ist, es muss um das musikalische Erbe gehen oder um etwas anderes, denn Marie Fredriksson ist unersetzbar. Das weiß auch Per Gessle, der damals zum Abschied schreibt: Danke, dass du meine schwarz-weißen Songs in den schönsten Farben gemalt hast. Und am Ende eine Zeile aus Joyride. vom Höhepunkt ihres Wirkens. Things will never be the same.